wirklich schon, was ich mit meiner Hand machen, mit meinen Händen machen kann während der Predigt, dann kann ich das hier mal beiseite räumen, dass es nicht im Blick ist. Und ist ja sonst immer ein Problem, was man mit seinen Händen machen soll, aber da kann ich mich wenigstens dran festhalten. Ja, so ein orientalischer Markt ist schon was Spannendes. Da kann man interessante Leute treffen und die auch noch schauspielerisch sehr begabt sind. Heute ist ja der erste Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias, das Fest der Erscheinung Gottes. Und zu diesem Fest passt ein besonderer Bibeltext aus dem Matthäusevangelium. Ich lese uns aus Matthäus 2 ab Vers 1. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Liebe Gemeinde, hier haben wir es mit weisen Menschen zu tun, in ganz vertrauten Szenen. Ich bin ziemlich sicher, dass die meisten von Ihnen ganz verschiedene Bilder jetzt im Kopf haben. Und wir sehen gleich noch nicht, aber gleich auch noch ein anderes Bild aus dieser Geschichte. Wo Luther mit Weise übersetzt, steht eigentlich Magier, Magoi. Das waren vielleicht Sterndeuter aus Babylon. Das war damals das Zentrum astrologisch-astronomischen Denkens. Ein kulturelles Zentrum, ein Hotspot. Da war Wissenschaft angesagt. Frühe christliche Kunst zeigt diese Leute auch als Priester, als persische Priester, die unterwegs sind auf der Suche nach Wahrheit. Der Evangelist Matthäus betont hier etwas anderes. Er zeigt einen Kontrast auf. Da sind Leute, die sind anders als die jüdischen Schriftgelehrten. Die jüdischen Schriftgelehrten, die kennen genau die biblischen Verheißungen, aber nicht die Realität. Sie sind blind für die Realität. Und Matthäus sagt jetzt, hier sind Leute, die haben diese ganzen Verheißungen gar nicht, die haben eigentlich von nichts eine Ahnung, aber die sind bereit, sich auf die Suche zu machen. Die sind bereit, ihren eigenen Horizont auch mal zu überschreiten. Einmal über die Grenze hinaus zu gucken, über den eigenen Tellerrand. Seit dem 10. Jahrhundert erst erscheinen diese Weisen auch als Könige. Man kann fragen, warum Könige? Wie kommt das? Vielleicht, um ihnen das Anstößige zu nehmen, denn Magier, Astrologen waren in der christlichen Kirche nicht immer so angesehen. Also vielleicht, um ihnen das Anstößige zu nehmen. Vielleicht kommt aber auch ein Text aus dem Jesaja-Buch mit ins Spiel, der traditionell zur Epiphanias-Liturgie dazugehört. Auch in unserer vorgeschlagenen Bibellese ist er der alttestamentliche Text. Wer heute Morgen vielleicht in die Herrnhuter Losungen geguckt hat, hat gesehen, Jesaja 60, alttestamentliche Lesung. Die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Und Könige, die standen im Mittelalter für ein bestimmtes Herrscherideal. Ein König sollte eben nicht wie Herodes nur auf den eigenen Machterhalt bedacht sein, oder gibt es ja heute auch prominente Beispiele, sondern im Gegenteil dem schutzlosen Menschen dienen. Aus dieser Geschichte sind wahrscheinlich vor allem drei Szenen sehr bekannt. Die erste, die Reiseszene. Drei Männer unterwegs auf ihren Kamelen, suchen den Weg, immer den Stern fest im Blick. Manchmal irren sie umher und folgen aber unbeirrbar immer dem Stern. Menschen mit einer Vision. Die wissen, was sie wollen. Ist ja auch nicht immer so einfach. Aber das sind Leute, die wissen genau, was sie wollen. Beeindruckend, finde ich. In der zweiten Szene erschrecken sie ungewollt König Herodes. Der hört von seinen Experten die Verheißung des Propheten Micha, dass in Bethlehem Israels Befreier geboren werden soll. Und dagegen schmiedet er jetzt seinen Mordkomplott. Die Frage der Weisen an Herodes hat also katastrophale Folgen. Wir kennen vielleicht den Kindermord von Bethlehem. Können wir auch im Zusammenhang dieser Geschichte finden. Die berühmteste Szene ist vielleicht die, wo die Weisen anbetend vor dem Kind in der Krippe knien und ihre Geschenke austeilen. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Die weisen Könige beugen sich vor Gottes Größe, die in diesem kleinen Säugling in der Krippe von Bethlehem liegt. Der große Gott ganz klein. Und die weisen Könige gehen auf die Knie. Und dann gibt es die letzte Szene in dieser Geschichte und ich glaube, die ist vielleicht am wenigsten bekannt und dazu gibt es jetzt ein Bild. Dieses Bild stammt aus Burgund in Frankreich, von einer Kathedrale dort, in Autun. Im 12. Jahrhundert haben Künstler das Portal und die Kapitelle dieser Kathedrale mit biblischen Szenen versehen. Und eines der Kapitelle zeigt diese Weisen als Könige, wie sie unter einer Decke liegen und schlafen. Mich rührt dieses Bild seit vielen Jahren an. Und ich möchte Sie fragen, wovon träumt ihr denn da? Was ist das, was euch bewegt? Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich finde, das wirkt paradox. Diese Könige gemeinsam unter einer Decke. Ein bisschen komisch fast, wie sie auch zur Nacht noch die Krone aufbehalten. Tut doch weh, wenn man dagegen stößt. Und so eng aneinander gekuschelt, unter einer gemeinsamen Decke liegen sie da und träumen. Köstliche Szene. Also ich glaube, der Künstler hat auch irgendwie Humor gehabt in der Art und Weise, wie er die Waisenkönige darstellt. Und Träume sind ja nicht immer Schäume. Sie helfen uns auch dabei, unsere Erfahrungen zu verarbeiten und den Sinn unseres alltäglichen Erlebens vielleicht etwas besser zu verstehen, sozusagen auf der eine Ebene tiefer zu gucken, von der bewussten auf die unbewusste Ebene zu rutschen, nachts im Schlaf und alles mal sozusagen sich sacken und sortieren zu lassen, was den Tag über so passiert ist. Und die haben eine Menge erlebt, die drei. Wenn wir an die Szenen vorher denken, erst die mühevolle Reise mit der Sucherei und dann diese merkwürdige Begegnung mit Herodes und seinen Experten und dann diese ganz besondere Begegnung mit dem menschgewordenen Gott in der Krippe. Träume helfen dabei, die Erfahrungen zu verarbeiten und ihren Sinn besser zu verstehen. Und in der Bibel hat dieser Traum, wie auch manche anderen, noch eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Das haben nicht alle Träume. Aber die Geschichte von Gottes Bund mit den Menschen ist auch von Träumen geprägt. Schon die Geschichte Israels zeigt das. Da gab es manche bekannte Träumer. Jakob, der von der Himmelsleiter träumt, nachdem er sozusagen mit Mutters Segen von zu Hause abgehauen ist, weil der Bruder ihm an den Kragen will. Und zum ersten Mal eine Gottesbegegnung hat. Und die Engel rauf und runter klettern, sieht im Traum. Oder Josef, der von seiner Rolle beim Überleben seines Volkes träumt, auf so bizarre Art und Weise, dass er eine ganze Menge Schwierigkeiten hat. Und sich ganz erst am Ende herausstellt, dass es doch ein guter Weg war, den er gegangen ist. Auch der neue Bund in Jesus Christus wird eingeleitet von einer Traumserie. Hier bei den Weisen und dann auch bei Josef. Auch die Mission in Europa, Paulus träumt davon, dass er rüberkommen soll nach Europa. Und wir müssen fragen, wozu dient der Traum? Wie redet Gott durch den Traum? Ich finde, das Wichtigste ist, dass Gott etwas von seinem Wesen zeigt im Traum und von seiner Haltung, seinem Willen. Was Gott grundsätzlich will, er will das Heil und das Leben der Menschen. Das will er schützen und fördern. Und deshalb lässt er seine Leute etwas träumen, wie hier die weisen Magier. Die Weisheit dieser Magier, dieser Könige, liegt vor allem darin, dass sie sich auf den Weg und auf die Suche gemacht haben. Dass sie offen sind für neue Erfahrungen mit Gott, für die Begegnung mit ihm. Und das zeigt sich auch hier in diesem Bild, wo die schlafenden Könige unter einer Decke stecken. Ein König hat im Traum die Augen offen. Ein Engel zeigt ihm den Stern. Nachdem sie Jesus gefunden haben mit Hilfe des Sterns, geht es jetzt darum, dass sie all das, was sie erlebt haben, auch mit Blick auf den Stern dauerhaft verstehen und beherzigen. Damit das keine einmalige Erfahrung bleibt, sondern damit das Erlebte in ihnen Wurzeln schlagen kann, ihnen sozusagen in Fleisch und Blut übergeht. Wir sagen heute, damit sie das integrieren in ihrem Leben. Damit das nicht nur ein Event bleibt, was vielleicht schön und besonders war, sondern das soll Wurzeln schlagen in ihnen. Was sie an der Krippe erlebt haben, das soll nun mit Hilfe des Traums in Fleisch und Blut übergehen und zu einer neuen Haltung werden. Und ein dritter Gedanke, wenn ich mich von etwas berühren lasse, wie ist das? Ob mich ein Erlebnis wirklich dauerhaft beeinflusst, ob es mich existenziell trifft und bewegt, das hängt auch davon ab, ob ich mich selbst als verletzlich erfahre, ohne dabei verletzt zu werden. Das Besondere, was die Könige hier erleben, ist, sie erfahren sich selbst als verletzlich, ohne verletzt zu werden. Adorno hat mal gesagt, geliebt wirst du, wo du dich schwach zeigen darfst, ohne Stärke hervorzurufen. Und die Weisen begreifen das Evangelium vom verletzlichen Gott, weil sie selbst verletzlich sind. Sie verstehen, so wie wir hier schutzbedürftig und verletzlich miteinander unter der Decke liegen. So steckt seit seiner Geburt im Stall von Bethlehem Gott mit den Menschen unter einer Decke. Mit den Verletzlichen ganz besonders. Mit den Müden, mit den Frierenden, mit den Einsamen, mit allen verletzlichen Menschen. Mit den Flüchtenden, mit den Hungrigen, mit denen, die Probleme haben, gleich welcher Art. Gott solidarisiert sich mit den Menschen, indem er selbst verletzlich wird, im Kind in der Krippe. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Und das spüren die weisen Menschen genau hier, wo sie selbst so verletzlich unter der Decke liegen und sich entscheiden müssen, welchen Weg sie einschlagen, wie es jetzt weitergeht nach dieser tollen, beeindruckenden Erfahrung. Und da gibt es genau in der Mitte des Bildes eine Stelle, die mich besonders anspricht. Der ausgestreckte Finger des Engels berührt die Hand des Königs und ich stelle mir vor, unendlich zart und behutsam. Vielleicht so, wie Eltern ihre schlafenden Kinder streicheln, ohne sie zu wecken. Wenn uns jemand so berührt, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Dann können wir uns sogar überzeugen lassen. Anders als beim Befehl des Herodes mit der versteckten Drohung. Wenn uns jemand so berührt, dann lassen wir uns auch auf einen neuen Weg ein. Zumindest mal probehalber. Und der so angerührte König hat die Augen auf, sodass er sieht, ja, worauf es ankommt. Das Hilflose zu schützen. Das Kind in der Krippe, genauso wie jeden Menschen. Einen anderen Weg, den gilt es zu gehen. Einen anderen Weg gehen, das heißt auch, es geht auch um die Frage nach der Wahrheit, nach dem richtigen Handeln. Man könnte ja fragen, ob die Weisen nicht zu Herodes hätten zurückgehen müssen. So als brave Bürger, denen ein Befehl aufgetragen wurde, hätten sie nicht zumindest schon aus Loyalität gegenüber dem regierenden Gastgeber den wahren Aufenthalt des Kindes mitteilen müssen? Aber hätten sie damit wirklich die Wahrheit gesagt? Oder nur eine Richtigkeit? Nein, sie hätten nicht die Wahrheit gesagt. Wahrheit ist, wie Dietrich Bonhoeffer in seiner Ethik sehr klar beschreibt, ein Beziehungsbegriff. Es geht nicht darum, einfach Tatsachen mitzuteilen. Es kommt immer darauf an, wem ich was in welchem Kontext sage und was ich damit auch bewirke. Den Weisen ist klar, auf keinen Fall dürfen wir Herodes etwas sagen. Das wäre des Kindes Tod. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Alleine schon deshalb, um das Kind zu schützen. Dieser Traum hilft den weisen Königen zu unterscheiden, was dem Leben dient und was dem Leben nicht dient. Und das bedeutet an dieser Stelle auch politischen Ungehorsam. Es geht darum, das Leben zu schützen. Und dafür ist allemal Ungehorsam angesagt. Ich glaube, wir sind heute noch genauso wie damals die Weisen herausgefordert, zu unterscheiden, was denn dem Leben dient in Politik und Gesellschaft und ebenso auch in Theologie und Seelsorge. Und ich finde beides gar nicht so leicht. Im Zeitalter von Fake News müssen wir bei AfD, bei Elon Musk und Trump im Populismus die Menschenfeindlichkeit entlarven. Und auch manche theologischen Gedanken und seelsorglichen Ratschläge dienen, auch wenn sie sich noch so geistlich geben, nicht unbedingt dem Leben. Hier sind wir herausgefordert, wie damals die weisen Könige, zu unterscheiden, was denn dem Leben dient. Das Evangelium vom menschgewordenen Gott ist auch immer bedroht. Es gibt Herodisse in der Welt, Feinde des Lebens, und manchmal auch in unseren Köpfen und Herzen Feinde, die das Leben des Kindes in uns bedrohen. Und manchmal brauchen auch wir die Weisheit, um heimlich einen anderen Weg zu nehmen. Und wenn uns dafür die Augen aufgehen, dann werden die Herodisse in dieser Welt ihre Macht verlieren. Dieses weise Entscheiden für einen anderen Weg wird erst möglich durch genaues Hinhören und Zuhören. Was den Weisen aus dem Morgenland im Traum einer Nacht klar wird, ist sozusagen im Zeitraffer erzählt. In der Regel brauchen wir viel mehr Zeit für solche Prozesse und dürfen nicht darauf hoffen, durch einen schönen Traum schon alle Lösungen zu haben. In der Regel brauchen wir mehr Zeit, in denen wir uns vom Engel Gottes berühren lassen und dann andere Wege finden, vorbei an den Mächten von Tod und Verzweiflung. Ich wünsche uns immer wieder den Engel, der uns behutsam anrührt und die Augen öffnet, dass wir den Stern sehen und auch den Mut bekommen, andere Wege zu gehen. Und ich wünsche dir, dass du mit den dir anvertrauten Menschen unter einer Decke stecken kannst, dass du den Boten Gottes erkennst, wenn er sich in dein Leben einmischt. Und dass du bereit bist, andere aufzuwecken und, wenn es nötig ist, dass dir und euch der Stern von Bethlehem auch einen anderen Weg ausleuchtet, den du dann gehen kannst. Amen.